Im Advent fand im Dekanat Borsum-Sarstedt ein Gespräch statt, in dem es um Reformvorschläge für die katholische Kirche ging. Diskutiert und verhandelt werden solche Ideen und Konzepte zurzeit im Diözesanrat des Bistums Hildesheim und beim deutschlandweiten Synodalen Weg. Gesprächsteilnehmer an dem Abend waren Annemarie Gülzow aus Achtum und Winfried Quecke aus Laatzen.
Mein Name ist Annemarie Gülzow, ich komme aus Achtum und bin da im Team gemeinsamer Verantwortung. Eine von 5, 6 Damen, die sich so ein bisschen um die Gemeindearbeit kümmert.
Winfried Quecke aus Laatzen. Bis zum vorletzten Jahr war ich Lehrer an einem Gymnasium in Hannover. In den Diözesanrat bin ich gekommen über die Verbände. Und der Diözesanrat, der hat die Möglichkeit, 3 Menschen in das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, ZDK, zu entsenden. Und da bin ich einer von den 3. Und dann war ja irgendwann der synodale Weg. Da bin ich also dann dazu gekommen, dass ich in die Synodalversammlung gekommen bin. Aber was ich sehr wichtig finde, dass der Diözesanrat mich auch nochmal dann bestätigt hat, ausdrücklich.
Beteiligte an dem Gespräch waren neben mir noch Monika von Paolo-Bicchi, die zum Vorstand der KFD, Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands, gehört. In dieser Funktion ist sie auch Mitglied des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. Dann noch Wolfgang Triebsch aus der Kolping-Familie in Ahlem und Thomas Jablonski aus Hasede. Das erste Thema am Abend hatte mit der Vergangenheit zu tun, mit den Fällen von Missbrauch in der Kirche des Bistums Hildesheim. Es geht um Aufarbeitung und um Prävention für die Zukunft. Annemarie Gülzow berichtet aus dem Diözesanrat.
Also uns wurde diese Betroffeneninitiative vorgestellt, waren eben auch 2 Personen da, die eben auch gesagt haben, es sind in ihrem Vierergremium 2, die eben selbst betroffen sind und 2, die sozusagen über Angehörige betroffen sind. Die haben sich vorgestellt und eben auch so ein bisschen erzählt über das, wie es entstanden ist, nicht, dass alles immer totgeschwiegen ist und was das für Menschen bedeutet.
Zu einer wesentlichen Aufgabe der betroffenen Initiative gehört es, Hilfestellung für andere Betroffene zu geben.
Erstmal überhaupt zuhören und den Menschen zeigen, dass sie durchaus wertvoll sind und dass es nicht an ihnen liegt, was an Formularen da ausgefüllt werden muss, an Stellen, die man ansprechen kann. Und die arbeiten mit dem Bistum zusammen. Das war schon sehr, also ist mir sehr an die Nieren gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber daraus entstanden sind ja auch so ganz viele andere Sachen. Ich kenne das selber, ich bin hier für Ortbergen, Achtum, Einum, Bafenstedt mit in dem Kreis für die Präventionsgruppe. Und wir haben eben auch so ein Schutzkonzept entwickelt.
Mich interessiert nochmal, also es ist ja bekannt, dass es verschiedene Initiativen in unterschiedlichen Bistümern gibt. Gibt es bei uns im Bistum auch schon diese Erkenntnis, dass ja viele eigentlich dazu beigetragen haben, dass Missbrauch möglich war, weil sie weggeschaut haben? Gibt es dazu schon irgendwelche Veranstaltungen?
Also die Präventionsschulungen sind regelmäßig. Es werden Listen geführt von den Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten oder sei es jetzt auch die Pfarrsekretärin oder die Küsterin oder so, die in irgendeiner Form mit Kindern zusammenkommen. Die müssen alle zu den Schulungen, die müssen alle das Konzept unterschreiben und die werden auch regelmäßig von uns entsprechend dann wieder darauf hingewiesen, hallo, deine Schulung ist, weiß ich nicht, 4 Jahre her, du musst jetzt eine neue machen.
Und auch das Schutzkonzept wird regelmäßig überarbeitet.
Wir haben dann auch 2 Jugendliche dazu eingeladen, die das sich anschauen und immer auch wieder Rückfragen stellen können und sagen können, hier, da habt ihr vielleicht das oder das vergessen. Jede Gemeinde kann aber ihr eigenes Konzept entwickeln, legt das dem Bistum vor und es wird vom Bistum entsprechend von der Stelle auch abgesegnet.
Wie geht das darüber hinaus in die Gemeinden hinein? Wenn es eben darum geht, hinzusehen, sind ja alle gefordert.
Ja, das stimmt. Also wir haben es in der Kirche bei uns direkt auch vorgestellt. Es liegt auch immer ein Exemplar in der Kirche direkt.
Im zweiten Teil des Abends ging es um das große Thema Mitbestimmung in der Kirche. Zunächst um die Diskussion dazu im Diözesanrat.
Ich glaube, es ist der Vorschlag auch vom Bischof gewesen mit diesen neuen Gremien. Also da geht es ja in dem einen Gremium soll es um die Finanzen gehen und in dem anderen um die Pastoral, Diözesan Pastoralrat und Diözesan genau. Wo dann auch mehr Mitsprache von verschiedenen Seiten geplant ist.
Es ist richtig, es gibt diesen diözesanen Wirtschaftsrat wie den diözesanen Pastoralrat. Und wir haben uns, glaube ich, auch hauptsächlich um den Pastoralrat gekümmert, wobei wir davor das mal eben schon so ein bisschen besprochen haben, wie die Zusammensetzung sein soll in Funktion mit wie viel Pasteure oder Geistliche dabei sein sollen und eben wie viele Laien dann im Verhältnis dabei sein sollen. Und wir da auch schon festgestellt haben, dass am Ende auch doch immer wieder der Bischof als Person da ist, die im Prinzip entscheiden kann, und hatten eben auch schon darauf hingewiesen, ob man dann nicht wenigstens so ein Widerspruchsrecht hat und wie das aussehen könnte, dass Laien, die da hingehen, nicht am Ende das Gefühl haben, dass sie doch wieder überstimmt werden und eigentlich nur da sind, weil es schön aussieht. Ich übertreibe das jetzt mal ein bisschen, und nicht wirklich ein Mitspracherecht haben und nicht wirklich was bewegen können. Wir haben eben auch versucht, so ein bisschen drauf zu reagieren. Wir sind so in kleinen Gruppen zusammengegangen, und dann gibt es immer so ein Dashboard, wo eben jede Gruppe so ihre Meinung zu äußern kann. Und ich glaube, da waren eine ganze Menge Punkte, die der Generalvikar eben auch an den Bischof mit weitergeben wollte. Und am Ende gab es dann doch eine Diskussion darüber, ob dieses Gremium wirklich eingesetzt werden soll. Und wir haben dann am Ende auch abgestimmt, ob das jetzt schon eingesetzt werden soll, weil es eben durchaus auch eine andere Variante gegeben hätte. Aber so ist das eben, dass es dann tatsächlich Demokratie ist, wurde abgestimmt und es wurde die Variante des Bischofs gewählt. Vielleicht auch, weil viele gerne wollten, dass einfach was passiert.
Und die Alternative, die es gegeben hätte, wird gerade beim synodalen Weg entwickelt. Das erläuterte Winfried Quecke, der für das Bistum beim synodalen Weg dabei ist.
Und da haben wir ja das Forum Macht und Gewaltenteilung. Und jetzt muss man sagen, diese vier Foren sollen jeweils einen Grundtext vorlegen. Der ist in der Regel sehr theoretisch, aber auch Handlungstexte. Ich gehe jetzt mal auf das ein, was jetzt hier wichtig ist. Das ist die Idee nach einem sogenannten synodalen Rat auf der Bistumsebene. Nach dem Vorschlag des Forums 1, danach sieht das Ganze so aus: In jeder Diözese soll es einen synodalen Rat geben. Und jetzt ist das ganz Entscheidende: Dieser synodale Rat soll von den Gläubigen des Bistums gewählt werden. So, und jetzt kann man sich dagegen die Vorstellung, die im Augenblick in Hildesheim entwickelt werden, angucken. Da sind nämlich erstmal alle Mitglieder der Gremien vom Bischof berufen. Bei der Diözesanebene gibt es dann Gruppen, die können dann Leute entsenden. Also da sind dann zum Beispiel vier, von die der Diözesanrat entsendet. Da ist ja schon die spannende Frage, was passiert eigentlich, wenn der Diözesanrat jemand entsendet, den der jeweilige Bischof, und der muss ja nicht immer Heiner Wilmer heißen, nicht will. Dazu ist die Frage, warum dürfen eigentlich noch andere Menschen da überhaupt jemanden rein entsenden? Warum ist das Ganze nicht komplett nur gewählt? Und ich habe dann den Antrag gestellt und habe gesagt, lasst uns doch bitte jetzt erstmal keine Entscheidung treffen, bevor der synodale Weg zu Ende ist.
Diesem Antrag ist der Diözesanrat also nicht gefolgt. Winfried Quecke kritisiert auch den geplanten Diözesanwirtschaftsrat als undemokratisch, weil auch hier die Mitglieder, die dann den Bistumshaushalt überprüfen sollen, zum Teil vom Bischof in das Gremium berufen werden.
Nach meinem Verständnis kann es nicht sein, dass der Bischof, der ja durch ein solches Gremium kontrolliert wird, sich seine Kontrolleure selber aussuchen kann.
Und laut Quecke ist auch die Art und Weise der Entscheidung über neu zu installierende Gremien zu kritisieren. Beim Modell, das das Forum Macht und Gewaltenteilung entworfen hat, soll dafür jeweils die Zustimmung der bisherigen gewählten Gremien erforderlich sein.
Wenn man jetzt guckt, wie das Verfahren bis zum Hildesheim gerade läuft, so wird der Diözesanrat dann ab und zu mal so ein bisschen informiert. Aber ich kenne keinen aktuellen Satzungsentwurf, über den ich jetzt abstimmen könnte.
Zuletzt ging es am Abend um den synodalen Weg selbst, der ja Kirchenreformen in der katholischen Kirche Deutschland auf den Weg bringen soll. Die Teilnehmer des Abends formulieren grundsätzliche Skepsis an der Erreichung dieses Ziels.
Ich habe eindringlich die Geschäftsordnung vom Synodalen Weg gelesen. Und wenn Sie die letzten anderthalb Seiten lesen, dann können Sie fast vermuten, dass da nichts mehr rauskommt.
als wir letztens ZDK-Vollversammlung hatten und in Kleingruppen waren, da kam dann tatsächlich die Aussage, dass immer noch die Bischöfe Angst vor Gesprächen mit den Laien haben und vor dem, was die Laien fordern oder sagen könnten. Ich sag mal, wir haben schon einen Dialogprozess gehabt. Da haben schon Laien und Bischöfe sich inhaltlich auseinandergesetzt zu dem Thema. Wir hatten immer wieder auch Kontakte Diözesanrat, Bischof, Priesterrat und Diözesanrat. Also ich frage mich, wieso können unsere Hirten nicht mit uns Gläubigen sprechen?
Ich möchte mich jetzt auch einfach mal mit einer Sache einbringen, die jetzt dazu passt. Heute Abend ist ja eigentlich ein Gremienabend. Es wird über Gremien gesprochen. Ich selber bin eigentlich kein Gremienmensch, muss ich dazu sagen. Ne? Obwohl ich ja nun in einem drin bin. Aber sag mal, der Abstand zwischen Gremien, über die wir hier ständig also reden, und den Gläubigen, die noch da sind, der Abstand ist für mich auszuhalten.
Die Frage, was passiert da in der Kirche und wie kann die Kluft zwischen Kirchenleitung und Glaubenden überwunden werden, ist ja genau das, was beim synodalen Weg durch das Gespräch miteinander überwunden werden soll.
Wobei ich das letzten Endes, so wie ich zum Beispiel die Versammlung des synodalen Weges erlebe, ja gar nicht unbedingt eine Frontstellung zwischen Laien und Bischöfen sehe, sondern die laufen ganz anders. Also auch im synodalen Weg kann ich mit vielen Bischöfen gut leben. Das ist nicht das Problem. Also ich finde, es besteht überhaupt kein Grund für einen Bischof, Angst vor Laien zu haben. Aber es ist Angst vor Machtverlust.
Aber der synodale Weg geht schon sehr weit, ne? Also das Forum, die Vorstellung davon, Mitbestimmung, Kontrolle, Transparenz und so geht sehr weit. Also die synodalen Gremien, die es sowohl in den Vereinen als auch auf Diözesanebene geben sollen, die sollen ja auch die Möglichkeit haben, mal den Bischof oder den Pfarrer zu überstimmen.
Ja, das Problem ist natürlich das geltende Kirchenrecht. Also es gibt eine Grundentscheidung bisher aller Foren, die sagen, wir bewegen uns mit unseren Vorstellungen im Augenblick nur im geltenden Kirchenrecht. Und jetzt kommt das spannende Wort von der Selbstbindung. Also man geht davon aus, wie gesagt, ich bleibe jetzt mal auf der Diözesanebene, analog gilt das eigentlich auch für die Pfarreiebene, dass es diesen synodalen Rat gibt, der von den Gläubigen direkt gewählt wird, der zusammen mit dem Bischof dann zum Beispiel überlegt, was machen wir die nächsten 4 Jahre, wo sind die Schwerpunkte? Und der Bischof soll grundsätzlich erstmal erklären, wenn er diesen synodalen Rat einrichtet, dass er sich an die Beschlüsse dieses Rates bindet. Weil, wie gesagt, das Kirchenrecht für die Weltkirche sieht keine andere Möglichkeit vor. Das ist natürlich schon mal ein Hindernis, weiß ich nicht. Es ist eine Hoffnung natürlich, dass die Bischöfe sich daran halten. Übrigens gilt dasselbe dann natürlich auch für den synodalen Rat, ob das dann der Pfarrgemeinderat oder ob das ein Pastoralrat für die Gemeinde ist oder sowas, dass auch hier der Pfarrer sich daran bindet. Spannend wird es natürlich dann, sagen wir mal, wir haben eine Amtszeit dieses synodalen Rates von 4 oder 5 Jahren, dass so etwa 1 Jahr vor Ende der Amtszeit evaluiert wird, wie das jetzt so schön heißt, was ist eigentlich jetzt aus unseren Planungen, die wir am Anfang der Amtszeit gemacht haben, geworden. Und dass im Rahmen dieses Evaluationsprozesses dann der Bischof an das Gremium die Frage stellt, habe ich eigentlich noch euer Vertrauen als euer Bischof? Und das wird vermutlich, also im Augenblick bei unserem Bischof sehe ich gerade da kein Problem, aber wenn ich zum Beispiel nach Köln gucke, ist das ja eine ganz andere Situation. Und dann wäre die Frage, was passiert eigentlich dann, wenn so ein Rat sagt, nein, wir haben kein Vertrauen zu dir? Dann gibt es nochmal ein gestuftes Verfahren mit Mediation und externen Beratern und dass man dann erst nochmal drüber redet, wie kommt so ein Beschluss überhaupt zustande und wo hakt es und so weiter. Aber ich treibe das jetzt ganz mal auf die Spitze. Nach 3-maliger Ablehnung des Rates sieht dieses Forum Macht und Gewaltenteilung jetzt vor, soll der Bischof dann dem Papst seinen Rücktritt anbieten. Das ist natürlich auch eine Vorstellung, die eigentlich auf die alte Kirche zurückgeht, dass der Bischof nicht von einigen wenigen ins Amt gehievt wird, sondern ja von allen quasi getragen wird. Der heilige Martin, da gibt es ja die Geschichte mit der Martinsgans. Das Volk von Tours wollte, dass Martin Bischof wird. Und er wollte das nicht, ist weggerannt und hat sich dann dämlicherweise im Gänsestall versteckt. Und die haben gezetert und dann musste er doch Bischof werden. Und als Dank dafür werden sie jetzt geschlachtet. Das aber Entscheidende daran ist, dass das Volk von Tours Martin zum Bischof gemacht hat. Und das ist auch ein nächster Punkt, der jetzt formuliert worden ist. Nämlich zu sagen, wie kommt denn überhaupt jetzt ein Bischof in sein Amt? Und hier gibt es jetzt einen Vorschlag, der heißt, wenn also jetzt sagen wir mal, Heiner Wilmer wird jetzt irgendwie nach Rom berufen oder wohin auch immer. Jedenfalls, wir bräuchten einen neuen Bischof. Dann nach dem Vorschlag wäre es so, dass wenn wir jetzt einen synodalen Rat hätten, dann haben wir also das Domkapitel, was wählt, und es soll jetzt eine gleich große Delegation von Laien aus dem synodalen Rat zusammen mit dem Domkapitel überlegen, wer der neue Bischof wird. Nun hat nach Kirchenrecht nur das Domkapitel das Recht zu wählen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie jemand Bischof werden kann. Bei uns ist das dieses sogenannte preußische Konkordat, wo es dann so eine Dreierliste gibt und das Domkapitel wählt da einen draus. Bisher tun die das ganz alleine. Nach dem Vorschlag wäre das so, dass dann aber auch diesen Laien, die an dieselben Geheimhaltungsvorschriften gebunden sind wie die Domkapitulare, dass die aber auch dazu sagen können, liebes Domkapitel, wir möchten bitte, dass ihr Kandidaten sowieso wählt. Also das ist jetzt natürlich ein Versuch, im Rahmen des geltenden Rechtes dann eine Mitwirkung des Gottesvolkes an der Bischofswahl zu ermöglichen.
Wie sich die Partizipation von Laien, von Ehrenamtlichen in der Arbeit des Bistums Hildesheim ändern könnte, macht Winfried Quecke nochmal an einigen Beispielen deutlich.
Gehen wir mal davon aus, dass dazu auch so Fragen gehören, letzten Endes, wo wollen wir pastorale Schwerpunkte setzen? Und ich mache es jetzt nochmal an dem Beispiel, Bildungshäuser ist ja eine pastorale Frage. Also wie mache ich in diesem Fall zum Beispiel Erwachsenenbildung? Oder ich nehme ein anderes Beispiel, jetzt dieser Immobilienprozess, der jetzt alle Gemeinden beglückt. Da ist es ja so, dass das eine ist natürlich eine finanzielle Frage. Also zu sagen, wie viel Immobilien, wie viel Pfarrheime, die wir vielleicht gar nicht mehr heizen können und so weiter, können wir uns überhaupt noch leisten? Vor allem, wenn das möglicherweise Sachen sind, wo Gemeinden sich jetzt so verändert haben, dass da überhaupt kein Leben mehr ist. Das ist das eine. Das andere ist aber die Frage, und das ist ein grundsätzlich anderes Denken, ob jetzt ein pastoraler Rat, der von Laien gewählt worden ist, darüber sich Gedanken macht oder, wie jetzt bei diesem Immobilienprozess, die Gemeinde sich was überlegt, das nach Hildesheim zurückmeldet und dann die Hauptabteilung pastoral sich hinstellt und sagt, das macht ihr aber jetzt gut. Oder was passiert eigentlich, wenn sie sagt, ihr macht das nicht richtig? Wessen Geld ist das denn? Und hier empfehle ich immer mal, einen Blick in die Schweiz zu werfen. Also wir haben in der Schweiz in einigen Diözesen ein ganz anderes System von Kirchensteuer, wo nämlich die Kirchensteuer erstmal quasi den Gemeinden und den Diözesen zukommt und dann ein, sagen wir mal, Kirchensteuerrat dem Bischof Geld zuweist. Nur in Deutschland haben wir so, auf dem Geld sitzt der Bischof.
Und wie geht es beim synodalen Weg? Wie werden da Entscheidungen getroffen und kann man hoffen, dass sich wirklich etwas in der Kirche Deutschlands verändert?
Es geht ja immer wieder um die Frage, die Texte werden in erster Lesung und in zweiter Lesung beraten und am Ende steht aber das Quorum, wie abgestimmt werden muss, damit etwas wirklich umgesetzt und als vom synodalen Weg beschlossen gilt. Und da haben ja die Bischöfe das entscheidende Wort. Wie würdest du jetzt aktuell so die Stimmung einschätzen? Besteht eine Chance, dass es Veränderungen geben wird? Oder ist eher damit zu rechnen, dass die Bischöfe sagen, das geht so nicht?
Ja, es gibt im Prinzip ja drei Hürden. Also nach zwei Lesungen braucht ein Beschluss eine Zweidrittelmehrheit der Bischöfe. Aber auch eine Mehrheit von zwei Drittel aller Frauen steht in der Satzung drin. Ja? Und dann ist die dritte, wenn das durchgeht, muss das jeder Bischof in seiner Diözese in geltendes Recht übersetzen. Alles das, was ich jetzt erzähle, kann man auf der Seite synodalerweg.de nachlesen, inklusive aller Einzelabstimmungen. Und daran kann man sehen, dass wir immer so 20 bis 30 Gegenstimmen haben. Das ist, wenn ich ja davon ausgehe, es gibt auch ein paar sehr konservative Laien oder traditionalistische Laien, dann sehe ich im Augenblick noch nicht, dass die Bischöfe als Block da dieses ein Drittel Sperrminorität haben. Also von daher bin ich im Augenblick noch ganz guter Dinge, dass die Sachen durchgehen. Die Initiative zum Synodalen Weg ist von der Deutschen Bischofskonferenz ausgegangen. Das war also keine Idee des ZDK oder so.
Aufgrund der Unterschriftenaktion der KfD und der Übergabe von über 30.000 Unterschriften bei der Konferenz in Lingen.
Ja.
Kurz nach der Veröffentlichung der MHG-Studie zum sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche Deutschlands tagte die Bischofskonferenz in Lingen. Am 11. März 2019 wurden hier den Bischöfen vom Vorstand des katholischen Frauenverbands KfD diese von Monika von Palubicki erwähnten fast 30.000 Unterschriften überreicht. Die Forderungen der Unterzeichnerinnen, Missbrauchsfälle aufklären und verkrustete Machtstrukturen abschaffen. Der synodale Weg wurde dort in der Folge von den Bischöfen beschlossen. Die Frage an dem Abend im vergangenen Advent war schließlich: Wird dieses Ursprungsanliegen beim synodalen Weg konsequent verfolgt?
So, und jetzt sind wir natürlich auch an dem Punkt, dass es natürlich eine lautstarke Minderheit gibt, die Grundlage des synodalen Weges in Frage stellt. Nämlich zu sagen, dass was diese MHG-Studie gesagt hat und was auch übrigens die Hildesheimer-Studien immer gesagt haben, zu sagen, diese Fälle von sexualisierter Gewalt haben systemische Ursachen in der Struktur der katholischen Kirche. Und jetzt gibt es natürlich zum Beispiel Bischof Voderholzer, der sagt, hier wird jetzt die Missbrauchsdebatte instrumentalisiert für irgendwelche Reformforderungen. Und das ist natürlich jetzt ein Punkt, diese Position, ob die jetzt in der Bischofskonferenz gewinnt. Was ganz deutlich ist, ist, dass diese Position von Voderholzer natürlich viele Freunde in Rom hat. Also die einfach jetzt dann sich hinstellen und sagen, sexualisierte Gewalt, das ist Versagen einzelner Priester, aber das hat auch nichts mit unserer heiligmäßigen katholischen Kirche zu tun. Und das ist natürlich ein fundamentaler Dissens. Also da ist immer die gleiche Diskussion, sexualisierte Gewalt, hat das was zum Beispiel mit dem Priesterbild zu tun? Hat das natürlich was mit der Machtstruktur zu tun? Hat das was mit einer verkorksten Sexualmoral zu tun und so weiter? Oder sind das jetzt einfach so ein paar verirrte Brüder im Nebel, die da gefehlt haben?
Vielleicht kannst du noch mal deine eigene Einschätzung sagen. Ich habe von einer ganz anderen Seite, also von Eckhard Bieger, ein Jesuit, hat gesagt, dem synodalen Weg ist das Thema sexueller Missbrauch abhanden gekommen. Hat das was damit zu tun in dem Grundtext priesterliche Existenz, warum nicht über die Sexualität der Priester mal gesprochen wird oder das mal auf den Tisch kommt, was da vielleicht auch schiefläuft? Also würdest du sagen, das Thema ist drin?
Es ist eindeutig drin, nur muss man jetzt natürlich mal differenzieren. Dieser Grundtext dieses Priesterforums ist von der Versammlung abgelehnt worden. Es gibt also dann 20 Punkte, wo dann die Synodalversammlung gesagt hat, das muss alles noch rein in euren Text. Und dazu gehört natürlich dann, wie sieht das mit dem Frauenbild von Priestern aus? Wie ist das Stichwort Homosexualität, unreife Priester und so weiter? Beim Forum Sexualmoral ist das ja längst drin, wobei natürlich auch hier muss man gucken, da ist man im Augenblick noch ein bisschen in dem Bereich, wo man sagt, naja, wir wollen nicht zu deutlich werden. Das mit den Segnungsfeiern für gleichgeschlechtliche Partnerschaften, ja. Und insbesondere aus den Reihen der jüngeren Delegierten ist auch dieser Antrag gestellt worden, zu sagen, Ehe für alle. Der ist nicht angenommen worden in der Synodalversammlung. Es war der BDK und andere Leute waren dann also sehr enttäuscht darüber, aber ich fand, wir haben relativ viele Stimmen dafür gekriegt. Also über Segnungsfeiern geht es da auch nicht hinaus. Aber es gibt ein paar andere Punkte, wo dann auch das Papier sehr deutlich ist, dass natürlich nicht nur diese alte Geschichte, dass Ehe nur dafür da ist, um Kinder zu zeugen, da ist man natürlich ja auch schon in Rom mittlerweile drüber hinaus, aber auch zu sagen, diese Vorstellung, dass Sexualität nur nach einer sakramental geschlossenen Ehe passiert, mit so einer Form von Moral kann ich heute überhaupt nichts mehr gewinnen. Und auch nochmal zu betonen, Sexualität ist eine Form, wie man in einer Partnerschaft oder in einer Beziehung ja auch Beziehungen deutlich machen kann, aber Sexualität hat auch den Aspekt der Lust. wird jetzt einfach auf zwei Ebenen mal für einen synodalen Weg antworten. Das eine ist, es ist ja mittlerweile gelungen, was am Anfang nicht so vorgesehen war, aber mittlerweile auf viel Druck dann passiert ist, dass die Betroffenen jetzt im synodalen Weg vertreten sind. Und die sagen auch ganz deutlich immer wieder, wir sind auf dem richtigen Weg mit dem synodalen Weg, auch aus dem, was wir als Betroffene erlebt haben. Man muss aber dazu sagen, auch das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ist ja heftig diskutiert worden. Also ich weiß nicht, ob das noch irgendwie so rumgegangen ist, was Bischof Vorderholzer sich dann geleistet hat, der dann ironisch von einem unfehlbaren Lehramt der Betroffenen gesprochen hat und der aber als übernächsten Redner dann Bischof Overbeck hatte, der sagte, also wenn er mal guckt, wo Jesus von Nazareth gestanden hat, dann auf der Seite der Leidenden und wenn es ein unfehlbares Lehramt gibt, dann das der Betroffenen. Also das fand ich schon mal sehr deutlich.
Und zum Schluss kommen noch ein paar Hinweise, wie man die Entwicklungen beim synodalen Weg weiter verfolgen kann.
Ein Schlusswort einfach nur, die Seite synodalerweg.de, also synodalerweg in einem Wort.de. Da kann man alle Texte nachlesen, insbesondere diese Handlungstexte, die auch für die Gemeinden sehr handhabbar sind. Das sind dann so 3-4 Seiten mit sehr konkreten Vorschlägen zum Teil. Das kann man sich angucken, da kann man sich mal einen rausnehmen und den dann auch in der Gemeinde oder bei Kolping oder beim VKM oder wo auch immer oder bei der KfD diskutieren. Und man kann die nächste Synodalversammlung, die ja irgendwie stattfinden wird, Anfang Februar, also entweder wieder real in Frankfurt oder virtuell, das werden wir sehen, da gibt es einen Livestream und dann kann man sich die ganzen Diskussionen angucken. Und ich finde, es macht ganz, ganz viel Mut, wenn man vor allem die jüngeren Delegierten erlebt. Also es ist ja gelungen, über das ZDK und über den BDKJ dann auch nochmal Leute zu finden, die einen ganz anderen Teil von Kirche abbilden, die zum Beispiel auch mal deutlich sagen, ich betrachte mich weder als Mann noch als Frau. Und sowas in so einer Versammlung finde ich einfach super. Und auch Leute, die junge Leute, die fantastisch formulieren können, die kämpfen können für ihre Anliegen. Und dann ist man auch ein bisschen so aus diesem, ach, es ändert sich ja doch nichts in unserer Kirche raus. Ja, also das einfach mal so mitzuhören, das ist jetzt eine Anregung. Wie gesagt, das ist Anfang Februar, ist also die nächste Synodalversammlung und irgendwie wird sie stattfinden. Und da kann man einfach zugucken am Rechner.